Vertrauen ist gut, Beziehung ist besser. Gerade im Verkauf, da geht es eben nicht nur um Fakten und um Features, es geht um sichere Gefühle, dass man sich aufeinander kann verlassen kann. Mein heutiger Gast, der weiss genau, wie man das Vertrauen aufbaut, und zwar nicht nur auf Kundenseite, sondern auch innerhalb des Verkaufsteams. Der Patrick Hoffmann ist mein Gast. Willkommen zum iSource Podcast.
iSource Podcast.
Patrick, willkommen, schön, dass du da bist.
Danke vielmals, Stefan, freue mich.
Ich habe es angesprochen im Intro, wir reden über Vertrauen. Wie wichtig ist Vertrauen im heutigen IT-Vertrieb?
Vertrauen ist sehr wichtig, weil schlussendlich es ist immer noch so, dass, Menschen von Menschen kaufen, trotz der gesamten Technik und KI, was wir hinten dran haben. Die Musik spielt immer noch zwischen den Menschen.
Das ist ja nicht einfach ein Verkauf, sondern es ist im Endeffekt auch ein Aufbau von einer Beziehung, von einer mittel- und langfristigen Beziehung. Es ist ja nicht ein Einmalverkauf, wie wenn ich an den Kiosk gehe und ein Päckchen Kaugummi kaufe.
Genau, ja. Verkaufen heisst, ich sage mal, Dienstleistung kann jeder verkaufen. Auch die Microsoft-Tools, die kann jeder verkaufen. Aber schlussendlich müssen wir ja einen Mehrwert können schaffen. Warum soll der Kunde bei uns jetzt, bei der iSource, kaufen?
Und dort, wo du sagst, eben, es geht um das Zwischenmenschliche, es geht um das Vertrauen. Wie baut man, wie baust du, wie baut ihr mit dem Team, wie baut ihr das Vertrauen auf? Wie entsteht das?
Ganz wichtig finde ich, dass man auch als Sales zuhören kann. Es ist 80% tut man zuhören und so eigentlich auch Informationen rausholen. Man spürt dann auch, wie funktioniert der Kunde, was ist ihm wichtig, was braucht er, dass er auch kann, die ganzen Tools, die IT wirklich einsetzen. Und 20% probiere ich dann, mich zurückzuhalten und nur 20% zu reden und aktiv das Gespräch zu führen und auch Fragen stellen, dass wir am Schluss wirklich ein Paket haben, wo wir genau wissen, was ist der Mehrwert, den der Kunde braucht.
Also Informationen rausholen, nicht nur eben über was ist der konkrete Bedarf und was müssen wir am Kunden verkaufen, sondern was weiss der Kunde vielleicht selber nicht, dass er es braucht. Wohin möchte sich ein Kunde auch entwickeln und dann wieder für euch, für die technische Seite, für die Engineering-Seite auch, was müssen wir jetzt machen, dass die Bedürfnisse vom Kunden mittel- und langfristig auch wirklich abgedeckt werden
können? Richtig, und auch wir können nur dazu lernen. Also wir lernen bei jedem Gespräch mit einem Kunden lernen wir neu dazu und können so auch einen gewissen Teil von unseren Dienstleistungen anpassen. Und einerseits Dienstleistungen und auch wie wir mit einem Kunden umgehen wollen, wo wir ihn hinführen wollen.
Ich finde es immer so schwierig, wenn gewisse Sales, und da gibt es bestimmte Branchen, drückenkolonnenmässig, wo man dann dort steht und sagt, jetzt haben wir da noch eine PowerPoint-Präsentation, 80 Seiten und dann noch das Portfolio und noch 7 Best Practice Cases und so weiter. Die Aufdringlichkeit, die ich selber ganz schlimm finde und sehr, sehr, sehr unschweizerisch auch, das haben wir, glaube ich, grundsätzlich nicht so gern. Was machen ihr eben, dass ihr sagt, wir müssen Fragen stellen, wir wollen zwischen den Zielen lesen, wir wollen euch genauer verstehen und gleichzeitig wollen wir eben auch nicht aufdringlich sein, wir wollen nicht aufdringlich wirken. Aber müssen eben doch ganz genau verstehen, wie ein Ticket.
Ja, ich glaube, jeder hat das nicht gern, wenn jemand kommt und einfach mal zutextet wird. Oder? Also ich persönlich hänge ab nach 2-3 Minuten, wenn ich einfach irgendwie einen Monolog höre und mich selber nicht einbringen kann. Und ich denke, wichtig ist dort wirklich Empathie zeigen, authentisch auf den Kunden eingehen, auch persönliche Sachen, die dir Preis geben. Und so wie ja, auf eine gewisse Art auch eine Angriffsfläche geben. Also du machst dich auf eine Art auch verletzlich, aber es gibt auch ein Vertrauen. Also ich spüre dann, oder das Gegenüber spürt dann, der meint das auch so und spürt auch, wie dick ich überhaupt, oder?
Also man darf mal nachdenken, man darf mal überlegen, was ist die perfekte Lösung, anstatt sofort zu sagen, und für das haben wir die perfekte Lösung A, B und C parat. Es geht ja auch um Glaubwürdigkeit, Vertrauen. Die eine Komponente ist, ich lasse dir zu, ich nehme dich wahr, ich verstehe, was deine Bedürfnisse sind. Aber du musst ja auch beweisen, wir sind kompetent. Wir haben eine Glaubwürdigkeit bei dem, was wir machen. Wie baut ihr das auf?
Ja, wichtig ist dort wirklich, die involvierten Personen auch gerade mit an Bord zu nehmen. Und zwar von Anfang an. Also wenn ein Lead reinkommt, dass man dort wirklich auch die Leute an Bord nimmt, die es braucht. Wir machen das unter der sogenannten Lead-Analyse. Also wir sitzen zusammen, dort ist das Operation dabei, dort ist das Engineering dabei, dort ist das Finance dabei. Und dann analysieren wir, was genau ist der Case, wo der Kunde will. Da sind natürlich Vorgespräche, wo man den Kunden abholt, aber nachher sitzen wir zusammen und definieren, okay, erstens mal, wenn wir überhaupt, können wir überhaupt, ist das der Case, den wir brauchen? Und dort geht es nicht nur ums Technische, sondern geht es wirklich auch darum, passen wir kulturell zusammen, oder?
Ich finde es noch spannend, dass du sagst, eben, wenn ein Lead von ihr kommt, das ist nicht einfach eine reine Sales-Aufgabe, sondern wirklich bereits ein Team-Effort über verschiedene Abteilungen hinweg mit verschiedensten Fachkompetenzen. Das heisst, da gibt es nicht einfach das eben Sales-Team, das jetzt rausgeht und Standardlösung verkauft, sondern wer müssen wir an Bord haben für den Kunden, um den Kunden sauber abholen, um den Case genau zu verstehen.
Genau, und auch im Gespräch nachher, in einem weiteren Gespräch mit einem Kunden, ist es für mich extrem wichtig, dass auch ein Ingenieur dabei ist. Weil schlussendlich muss der Kunde auch spüren, wir funktionieren auch intern miteinander. Also es ist nicht nur eine Geschichte von einem Sales, sondern da sind viele, viele Menschen hinten dran, die mitspielen in diesem ganzen Case.
Führt natürlich auch, wenn die Engineers mit dabei sind, zu unkonventionelleren Lösungen, zu innovativeren Lösungsansätzen, wo ihr selber jetzt rein als Sale nicht so könntet bieten, nicht so könntet entwickeln.
Genau, wir hatten letztens einen Case gehabt, wo es darum gegangen ist, eigentlich ein On-Prem, also eine Installation beim Kunden vor Ort, weiter zu betreiben. Wir von der Eis aus möchten das nicht auf lange Zeit, wir können das machen auf eine kurze Zeit, aber das Ziel ist immer in der Cloud. Und dort sind wir dann auch zusammengesessen in dem Gremium, haben das besprochen, haben uns geeinigt, wir können die Infrastruktur können wir eine gewisse Zeit weiter betreiben vor Ort, aber mit dem Ziel nachher, das Ganze in die Cloud zu migrieren. Und mit dieser Message bin ich dann zusammen mit dem Ingenieur auf den Kunden zu. Wir haben das besprochen, haben das aufgezeigt, Vorteile, Nachteile, was auch immer wichtig ist. Es ist nicht immer alles nur perfekt, sondern da gibt es auch Herausforderungen. Und die transparent hinzulegen, mit dem Kunden zu besprechen. Und der Kunde hat dann daraufhin gesagt, ja, mal, das ist ein möglicher Lösungsansatz.
Und ist darauf angesprungen, aber es hat Sales dazu gebraucht und Engineering zusammen, um das anzuschauen und dann die Frage, was ist die perfekte Cloud-Lösung. Und ich finde es schön, dass du sagst, also man muss Vorteile und Nachteile, Chancen und Risiken sauber abwägen, weil es gibt keinen One-Size-Fits-All-Approach. Es gibt, ja, und es braucht ein sauberes Erwartungsmanagement, weil das Vertrauen, das du aufbaust, die Beziehung, die du aufbaust, es gibt gar nichts schneller, als dass man das Vertrauen zerstört, das Vertrauen kaputt macht. Und da braucht es eben dann nicht allzu viel, oder?
Absolut, also Vertrauen zerstören, das ist wie immer, das Aufbauen braucht viel, so etwas zerstören kann man ziemlich schnell machen, das ist so.
Gibt es so eine Grenze, wo du sagst, bei uns im Sales, bei der iSource, da ist eine Grenze, die Sachen akzeptiere ich als Leiter Sales nicht? Also positiv geredet, wie schaffen wir, aber auch negativ abgrenzt und sagen, das darf nicht passieren bei uns.
Ja, sicher Unehrlichkeit, Unzuverlässigkeit. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn man anfängt, lästern über einen Mitbewerber oder noch ganz schlimmer über Kunden selber. Ich meine, das gibt ein ganz falsches Bild. Das würde mich als Kunde natürlich abschrecken, wenn einer kommt und am Lästern ist. Auch Transparenz finde ich extrem wichtig. Und vor allem, wir kennen es alle aus den amerikanischen Filmen mit den klassischen Autoverkäufern, oder, wo dann kommen die Brust raus und wirklich ein übergriffiges Verhalten haben, Druck ausüben, aufdringlich sind. Und das ist für mich das absolute No-Go. Das geht gar nicht. Also der Kunde braucht die Zeit muss man ihm geben, man muss ihn dort hinführen. Es ist, wie gesagt, eine Partnerschaft, Hand in Hand. Man muss miteinander das Ganze entwickeln.
Und ich bin auch, du hast den amerikanischen Autoverkäufer aus dem Film angesprochen. Die gibt es auch in der Realität übrigens. Das sind aber die eben sagen, der eine Abverkauf und nachher sieht man sich nie mehr wieder. Bei euch geht es darum, Beziehung aufbauen, langfristige Beziehung und immer auch ein sauberes Erwartungsmanagement. Ich finde es darum so spannend, die Transparenz versus Intransparenz. Das heisst, du sagst, der Kunde muss immer wissen, woran dass er oder sie ist. Der Kunde muss wissen, was machen wir, warum machen wir es, wie gehen wir aber auch damit um, wenn es Veränderungen gibt, Veränderungen bei den Bedürfnissen, wenn es einen technologischen Wandel gibt, dass man dort abgeholt ist, informiert ist, auch rechtzeitig informiert ist.
Ja, genau. Darum, ich finde es auch wichtig, dass ein Kunde oder ein potenzieller Neukunde auch bei uns im Büro reinläuft, dass er auch spürt, wie funktionieren all die Mitarbeiter. Und vielleicht nochmal zurück auf die Story, die ich vorhin aufgegriffen habe. Der Kunde ist bei uns vor Ort gekommen, wir haben alles vorbereitet und dort fängt es schon mal an. Man tut vielleicht zwei Tage vorher nochmal schreiben, wir freuen uns auf dich, wenn du vorbeikommst. Wir erklären, wo kann man parkieren, wie ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir informieren die Leute, vor allem Mitarbeiter bei uns intern, auch informieren. Jetzt kommt dann jemand vorbei, das ist die und die Firma. Das sind die Ziele, wo wir sind an dem Case jetzt gerade dran. Ja, bis zu hin, ja, ein bisschen Wasser aufstellen, vielleicht noch etwas zum Knabbern aufstellen, eine Pause mit einberechnen, dass man die Leute auch durchführen kann, die Firma, dass sie auch spüren, wie funktionieren die. Und lustig ist, es ist dann das Feedback ziemlich schnell, glaube ich, am gleichen Tag noch gekommen, wo es geheiss hat, hey, es ist eindrücklich gewesen. Also die Leute untereinander, die arbeiten miteinander ohne, also es ist wie ein Vertrauen auch intern rum, die funktionieren, es ist keine Hektik, keine Aggression rum, es ist wirklich eine gute Stimmung und das ist ja das, was wir brauchen, alle zusammen.
Ich finde es total spannend, wenn du, wo du vorhin gesagt hast, wir schicken das E-Mail und sagen, wir sehen uns dann in zwei Tagen, wir freuen uns auf dich, so kommst du zu uns, so holen wir dich ab, das passiert. Also ganz ein klares Erwartungsmanagement und das ist ja eigentlich identisch mit dem, wie ich nachher im Projekt auch arbeite. Also ihr beweist nur schon vor dem Erstkontakt, wie ihr nachher auch miteinander arbeitet.
Ja, genau.
Und das sind so die kleinen Geschichten, dass man sagt, wir freuen uns, wir bereiten uns auf euch vor, wir nehmen euch an die Hand, wir führen euch, wir begleiten euch, wir geben euch die Informationen, die ihr braucht, zum entsprechenden Zeitpunkt. Punkt. Und das ist eigentlich Proof of Concept, wo ihr macht, bevor ihr überhaupt erst in diesem Gespräch seid. Also ihr schafft bereits die Kultur und lasst das Gegenüber auch spüren, wie ihr Ticket funktioniert und wie auch die Zusammenarbeit nachher laufen kann.
Genau, und auch im Nachhinein. Auch dann immer wieder, ich sage dem, so ein bisschen den Wasserstand abrufen, so ein bisschen nachfragen, wie sieht es aus, braucht ihr noch irgendetwas, wie ist es gewesen, sind die Erwartungen erfüllt. Das ist für mich so ein bisschen Partnerschaft auf Augenhöhe, wie wir es immer eigentlich auch zelebrieren.
Jetzt haben wir kundenseitig ganz verschiedene Kunden, die von euch zukommen, die auf Sales-Team zukommen. Die einen, die sagen, wir brauchen einfach Standardisierung, einen höheren Grad an Standardisierung. Andere, die sagen, es muss individuell sein, es muss auf unser Mass geschneidert werden. Und meistens ist das, was der Kunde sagt, genau so wollen wir es. Lohnt es sich, nochmal nachzufragen und zu sagen, was braucht ihr wirklich? Und so die Frage, was macht Sinn? Das ist ja auch ein Teil von eurer Aufgabe, die Sinnfrage zu stellen, was ist sinnvoll für den jetzigen Zeitpunkt, aber auch für die Reise, wo ihr euch hinbewegt für eure Zukunft.
Ja, 80% muss in meinen Augen standardisiert sein. Also wo wirklich ein Standardprozess hinten dran ist und 20% individualisiert, also customized für den Kunden. Und die 20%, die müssen wir können, mit dem Kunden eigentlich aufbauen. Also da braucht es den Kunden dazu, was sind seine Bedürfnisse. Da sind wir wieder Bedürfnisse abholen, die Erwartungen abholen, versus was können wir dort dann auch bieten. Das ist ein gemeinsames Aufbauen von dem customized Case drin. Klassisch bei uns der Managed Workplace. Der ist ziemlich hoch standardisiert. Aber der Kunde hat dort die Möglichkeit, er kann sagen, ja, ich tue das Gerät selber kaufen, ich tue das Gerät leasen, ich tue das Gerät überhaupt nicht nehmen. Also es sind bestehende Geräte. Und gewisse Sachen probieren wir dort wirklich möglichst können auf den Kunden einzugehen.
Hast du mir einen Case, den du mir beschreiben kannst? Ich sage, die 80% standardisiert, 20% Customization. Hast du einen Case oder eine Story, wo du sagst, da haben wir, weil wir eben massschneiden können, weil wir können anpassen in diesen 20% drin, das hat uns geholfen, wirklich das Vertrauen aufzubauen?
Ja, es ist wieder der gleiche Case eigentlich mit dem On-Prem versus Migration in Cloud. Also dort sind wir am Anfang, die erste Phase, sind wir natürlich extrem ins Customizing reingegangen, bis wir die Überführung machen konnten. Also das hat angefangen mit Betrieb vor Ort. Wie machen wir das Ganze security-mässig? Wie betreiben wir die ganze Infrastruktur? Wie betreiben wir sie dann auch ablösen? Also sprich, die Geräte die sind noch nicht so alt gewesen. Da haben wir müssen eine Lösung finden, wie können wir dort dann auch wirklich zeitnah das Ganze ablösen. Und nicht erst in 3 Jahren. Und da sind wir ziemlich manchmal mit dem Kunden zusammengesessen, um eine Lösung zu finden, die für beide passt. Haben wir dann auch gefunden, Und ist gut gekommen, ja.
Und ich glaube, das bringt auch mal näher zusammen, zum sagen, wir können miteinander auf Augenhöhe hier reden. Wir sind Sparring-Partner, es ist nicht, wir sind die Experten und ihr seid nur der Kunde, der das Ganze kauft. Ist auch eine Frage vom Verhältnis, oder wie nehmen wir uns gegenseitig wahr?
Wie nehmen wir uns wahr? Und da sind natürlich auch die finanziellen Verhältnisse hinten dran. Also was kann man sich leisten? Einerseits wir von der Eisus oder auch auf Seite Kunde. Da muss man halt wirklich flexibel miteinander schauen, was gibt es für einen Lösungsansatz.
Du hast erwähnt, es gibt ja immer ein Projektteam. Also in dem Moment, wo ein Lead reinkommt, ist nicht auf der Sales, der sagt, wir gehen mal her und verkaufen irgendeine Standardlösung, sondern ihr sitzt mit dem Team, mit den Fachexperten zusammen, gehen entsprechend auch in die Tiefe. Das ist ja nicht nur so beim Verkaufsprozess, sondern auch später im Verlauf eines Projekts. Wie involviert ihr die einzelnen Mitarbeitenden? Wie involviert ihr die einzelnen Teams, die einzelnen Bereiche und die einzelnen Fachkompetenzen eben auch über das Projekt hinweg?
Das eine ist das, was ich gesagt habe, die Lead-Analyse, wo wir wirklich die Teamleiter mit an Bord nehmen und den ganzen Case besprechen und auch regelmäßig. Das ist nicht nur ein Meeting, sondern das ist auch wirklich regelmäßig ein Update, wo wir dann auch die Veränderungen oder die Anpassungen miteinander besprechen. Und andererseits haben wir alle zwei Wochen unser sogenanntes iNews, wo alle Mitarbeiter mit drin sind, wo jeder Bereich erzählt, was ist gerade in den letzten zwei Wochen gelaufen. Und das ist in meinen Augen auch extrem wichtig, dass man die Mitarbeiter auch involviert, dass die mit an Bord sind, dass die schon mal etwas gehört haben. Und nicht erst, wenn der Deal gewonnen ist, heisst ja, wir haben jetzt da etwas 1, 2, 3 los. Sondern sie sind dann wie auch schon eingerauft in das Ganze.
Wie stelle ich mir das eine aus vor? Also kommen alle Mitarbeiter zusammen, dann gibt es Kaffee-Gipfeli und man erzählt, man redet, man diskutiert. Wie sieht das aus, das eine Ausformat?
Ja, mit dem heutigen Schaffen, mit dem heutigen Modern Workplace Schaffen, New Work Schaffen, sind natürlich viele auch unterwegs, respektive im Homeoffice. Und darum ist es eine Online-Veranstaltung, die wir da machen. Das ist wirklich short, das ist eine halbe Stunde Maximum, wo wir so eine Info teilen. Aber wir haben natürlich auch regelmäßige Meetings mit allen Mitarbeitern, die dann wirklich, wie du gesagt hast, mit Kaffee-Gipfeli und vor Ort, ja.
Dass man das so kann leben kann, die Komplexität, gleichzeitig aber eben auch die Nähe zum Kunden, die Dynamik, die da auch entsteht. Was braucht es für eine Kultur? Was schafft ihr auch für eine Kultur, dass das so kann funktionieren?
Wichtig ist in meinen Augen die psychologische Sicherheit, dass jeder auch seinen Input geben darf, ohne dass er muss Angst haben, dass er dann irgendwie an Pranger gestellt wird oder irgendwie nicht wertschätzend behandelt wird. Das ist extrem wichtig. Und ja, ich sage, Diversität bei den Mitarbeitern ist auch extrem wichtig. Es sind verschiedene Kulturen, die zusammentreffen, verschiedene Meinungen, Perspektiven. Und das ist wichtig, um auch zu wachsen. Also es ist nicht nur eine Meinung wichtig, sondern es sind verschiedene Meinungen wichtig, die man dann zusammenführen kann und so eigentlich kann wachsen miteinander, ja.
Das führt ja auch zu Innovation. Also verschiedene Leute, verschiedene Meinungen, verschiedene Fähigkeiten, die zusammenkommen, das stimuliert ja auch, dass man sich gegenseitig fordert, dass man sich challenged, dass man mal eine andere Meinung hat. Das ist gefragt, das darf gelebt werden.
Unbedingt, ja. Nur so kommen wir eigentlich auch weiter und können uns auch abheben gegenüber anderen Anbietern.
Im Projektmanagement, da kommt es vor, dass man Sachen schief gehen, Sachen nicht so funktionieren, wie man es angedacht hat. Ich höre von ganz vielen Firmen, weißt, wir haben eben eine Fehlerkultur. Und wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt, auf den Zahn fühlt, dann merkt man, es wird zwar gesagt, aber wirklich gelebt wird es nicht. Bei euch, so wie du das beschreibst, dass man sich gegenseitig challengen darf, dass man weiterkommt, dort braucht es eben genau die Fehlerkultur auch zum Lernen, auch zum sich können entwickeln. Inwiefern ist die vorhanden bei euch?
Ich würde behaupten, die ist vorhanden und die leben wir auch. Und so eine Kultur kannst du nicht einfach, ich sage dir, in diesen 8 Stunden, wo wir miteinander zusammenarbeiten, aufbauen. Da braucht es einerseits das Vorleben vom Management, dass man das Ganze auch vorlebt, dass man offene Türen hat, dass man vielleicht auch mal nach dem Feierabend zusammengeht und ein Bierchen auf die Terrasse, mit einer wunderschönen Terrasse oben drauf, wo wir auch einen Grill haben, wo man auch am Mittag schnell miteinander einen Bratwurst drauf tut und so in Austausch geht. Und da sind wir wieder bei die Persönlichkeit, auch wir die Persönlichkeit können rausgeben, etwas Persönliches können preisgeben von uns und so auch sagen, hey, wir sind auch alles nur Menschen, wir leben miteinander.
ich sehe das in vielen Firmen, wo ich als Executive Coach unterwegs bin. Oder wenn du in die Firmen hineinschaust, viele haben den formellen Austausch, aber den informellen Austausch, was du jetzt beschreibst. Oder wir haben eine schöne Dachterrasse. Wir schmeißen mal etwas auf den Grill, wir trinken das Bier zusammen am Abend oder trinken eine Tasse Kaffee. Das ist ja genau der informelle Austausch, wo man sich auch Sachen kann sagen kann, wo man vielleicht im Meeting mal nicht sagt oder nicht daran gedacht hat. Also es schafft auch einen anderen Rahmen, dass man sich miteinander kann menschlich und zwischenmenschlich austauschen und gleichzeitig ermöglicht das eben auch, dass vielleicht mal ein Konflikt, der da ist, gar nicht erst eskaliert, sondern dass der frühzeitig gelöst wird, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt oder etwas nicht geklärt worden ist in einem Meeting, mir etwas später einfällt. Ich habe immer auch eine Plattform, um diese Themen ansprechen. Und das ist bei euch die Dachterrasse mit dem Grill.
Einerseits Dachterrasse, ja. Und andererseits finde ich es auch wichtig, dass wenn man am Morgen reinkommt, dass man wirklich halt durch die ganze Firma schnell läuft und guten Morgen sagt und am Abend dasselbe. Und es so schon wieder ein Berührungspunkt gibt, wo man kann sagen, ja, hast du noch schnell Zeit oder so. Also es ist nicht einfach reinkommen, Platz und fertig, sondern immer so ein bisschen die kleinen Pausen zwischendrin nutzt oder mal einen Kaffee miteinander nimmt. Oder? Das finde ich extrem wichtig und das leben wir auch bei uns. Ja.
Wir haben geredet über den Vertrauensaufbau, wir haben geredet über Bedingungen, dass Vertrauen auch wirklich kann bestehen. Jetzt sind wir in der heutigen Zeit ist es, es klingt so, in der heutigen Zeit, aber im Grunde genommen ist ja Veränderung ist Programm. Es verändert sich alles, es verändert sich kontinuierlich, es gibt Entwicklungen, es gibt einmal Probleme, es gibt Sachen, die schieflaufen. Auch das muss Teil sein von der Kultur. Also jetzt gerade eben neue Anforderungen, neue Technologien, neue Tools, die aufkommen. Was braucht es, dass man das Vertrauen, das man aufbaut, dass man das kann erhalten, dass man das Vertrauen auch weiterleben kann, kultivieren.
Für mich ganz klar, physisch miteinander zusammensitzen. Also,
in die Augen schauen, sich sehen.
In die Augen schauen, sich zu sehen. Das Schlimmste finde ich dann einfach irgendein E-Mail schicken. Telefonieren ist noch, ja, geht noch, okay. Aber sobald man irgendwie spürt, okay, jetzt ist irgendwie Bedarf da, wirklich vor Ort gehen, mit den Leuten schwätzen, sei es intern oder extern, und probieren, das Problem miteinander zu lösen oder die Herausforderung. Ja.
Im Engineering-Team von Michael habe ich gehört, er setzt auf einen starken Coaching-Ansatz in der Führung. Wie sieht das aus im Sale? Wie versteht ihr euch in einem Verhältnis zum Kunden?
Absolut genau gleich. Also ich betrachte uns dort auch als Coach und immer so ein bisschen mit dem Ansatz gewaltfreie Kommunikation. Ich finde das ein gutes Tool, das man brauchen kann. Also,
wie sieht der aus, der Ansatz gewaltfreie Kommunikation?
Also die sachliche Wahrnehmung. Also zuerst mal zu, also was ist überhaupt Sache? Was ist sachlich gesehen die Herausforderung? Dann gehört dort auch Gefühl drin rein. Der Zustand, wie fühlt man sich gerade, was für Gefühle habe ich gerade dort drin und was sind die Bedürfnisse, die Erwartungen, gegenseitig natürlich immer, und dann so aus dem muss man die Lösung kreieren. So nimmt man mal so ein bisschen die Spannung raus und ja, Gefühl haben wir immer, ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen
Also Gefühle gehören ja mit dazu, oder? Die Emotionen sind immer auch ein Teil davon, aber wir müssen es separieren können, auch von der Sachebene. Aber nicht einfach außen vorlassen, oder? Das ist sicher wichtig. Ich finde es noch spannend, eben auch bei der gewaltfreien Kommunikation, dass man sagt, es wird ja irgendwo einen guten Grund geben, warum du die Perspektiven einnimmst, die du einnimmst. Und in dem Moment, wo ich dir zulasse, wo ich mit dir in Austausch gehe, finde ich vielleicht sogar raus, warum das so ist, oder?
Genau, ich habe in meinem letzten Studium eigentlich einen Satz, den ich mitnehmen durfte, den ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben habe, den probiere ich immer wieder vorzuholen. He or she must have a good reason why.
Das ist genau das. Ja, es gibt einen Grund, warum.
Oder wir sind alles nur Menschen und es gibt Momente, wo du halt vielleicht nicht gut getroffen bist, wo ich vielleicht halt gerade irgendwie daheim meine Herausforderungen habe oder irgendwie, keine Ahnung, die Steuerrechnung bekommen habe, wo vielleicht ein bisschen höher war, wieder als ich eigentlich gedacht
habe. Die haben wir alle nicht so gerne, die Steuerrechnung.
Genau, und das Gefühl, das trägst du mit und das tust du ja natürlich nicht gerade kommunizieren, aber es ist ja eigentlich noch gut, wenn es gegenüber dann weiss, okay, es ist irgendetwas drum, reagierst du jetzt gerade so, oder? Und so kann man auch gewisse Spannungen natürlich entschärfen.
Der Arbeitsplatz befindet sich ja auch im Wandel, New Work, grosses Thema. Wie erlebst du den Wandel, vor allem eben auch im Hinblick auf das Thema Vertrauen?
New Work heisst eigentlich nicht nur Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und irgendeinen Früchtenkorb, sondern New Work ist ja viel mehr, was dahinter steckt. Also der deutsche Philosoph und Sozialwissenschaftler der Friedrich Bergmann hat es ja eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Tue, was dir wirklich, wirklich Freude macht. Es braucht eine Sinnhaftigkeit im Job. Also wenn ich eine Sinnhaftigkeit habe, dann gehe ich auch gerne arbeiten. Dann ist es für mich nicht eine Pflichtkühe, sondern dann gehe ich auch mit einer gewissen Freude.
Und der Purpose auf Englisch, wie es so nicht genau. Heißt, I need a purpose.
Genau. Genau. Das heisst auch, Mitarbeiter zu beteiligen, Mitarbeiter mitzunehmen in eine psychologische Sicherheit. Sie fördern, sie jetzt bestärken in dem, was sie möchten, wo sie Freude haben und dort dann auch weiterbringen.
Ich finde, so ein wichtiger Aspekt ist dort für mich jetzt auch die Reflexion. Das heisst, dass man sagt, ich möchte, dass du dir eine Zeit nimmst, über dich nachzudenken und dass wir aber auch miteinander Zeit nehmen, uns gegenseitig zu reflektieren oder uns helfen, einander zu reflektieren. Also nicht nur, dass ich dich reflektiere, sondern dir einfach auch einen Rahmen gebe, wo du dich selber kannst reflektieren und so kannst weiterkommen. Weil wir uns als Individuen und in den Beziehungen auch kontinuierlich entwickeln müssen, was, je weiter voneinander wir unterwegs sind, geografisch, umso schwerer kann es sein, umso bewusster müssen wir uns dann auch wieder finden.
Ja, darum eben. Wieder so ein Terrassengespräch oder ein Kaffeegespräch finde ich extrem wichtig. Und es geht in ein Coaching hinein, und zwar auf beidseitig. Wir können alle voneinander profitieren. Eben mit einer gewissen Diversität, mit verschiedenen Meinungen können wir uns weiterentwickeln, auch persönlich. Und das gibt ein Vertrauen und wichtig natürlich immer die Wertschätzung für das, was der andere macht.
Du hast den Coaching-Ansatz angesprochen vorher. Das heisst, kann man sagen, in dem hybriden Setting, wo wir unterwegs sind, da braucht es mehr Coaching, mehr Mentoring, vielleicht auch Stelle sogar vom Controlling, was es früher gebraucht hat. Und mehr Coaching, mehr Mentoring braucht auch wieder eine breitere Vertrauensbasis.
Ja, wenn du mehr Coaching machst, wenn du Mentoring machst, wenn du die Leute mitnimmst und der Purpose oben ist, musst du auch ganz automatisch viel weniger Controlling machen. Weil die Selbstorganisation, die nimmt dann zu bei den Mitarbeitern.
Aus deiner Erfahrung, gib mir zum Schluss doch noch 2-3 Tipps, wo du sagst, so kann man wirklich Vertrauen aufbauen im Vertrieb.
Ja, aktiv zuhören. Nicht nur argumentieren, sondern wirklich aktives Gespräch führen, sicher Punkt 1. Konsequent kommunizieren, auch wenn es manchmal unbequem ist, definitiv. Dann Kunden auf Augenhöhe begleiten, nicht überreden, sondern wirklich ein Miteinander. Und für mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder hat einen Grund, warum er gerade so reagiert.
He or she must have a good reason why.
Genau, das immer im Hinterkopf haben.
Patrick, danke vielmals für deinen Einblick. Danke fürs Vertrauen.
Danke dir vielmals, Stefan.
Und Ihnen und euch danke vielmals fürs Zuhören bei dieser Folge von iSource Podcast. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lippi.
iSource Podcast. Weitere Informationen unter isource.ch.